Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Neue Woche, neuer Montag, neues Update. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Wir lotsen euch durch diesen frischen Podcast vom Update am 21. September. Und wir gucken uns heute mal die Infektionszahlen an. Die steigen ja im Moment in Deutschland. Und deswegen hat Jens Spahn heute informiert über neue Corona-Maßnahmen für den Herbst. Es soll zentrale Fieberambulanzen geben, besondere Maßnahmen für Risikogruppen und neue Quarantäneregeln unter anderem. Ich zähle das jetzt nicht alles auf, den Überblick bekommt ihr ja sowieso gleich. Außerdem schauen wir auf die schweren Beine von den Fahrern der Tour de France. Die ist vorbei, seit gestern. Und was macht man eigentlich danach so als Fahrer, wenn man sich da abgerackert hat? Ja, in der Nase popeln danach, Musik hören oder doch was anderes?
Ich glaube, jetzt ist auch der Moment, sich mal aus dem Tiefkühlfach ein schönes, kaltes, großes Eis zu holen und die extra Kalorien nochmal wieder aufzufüllen.
Marcel Kittel ist Ex-Radprofi, der ist selbst bei der Tour de France mitgefahren und wir ziehen mit ihm zusammen Bilanz, denn es war ja auch die erste Tour unter Corona-Bedingungen. Und der Marcel ist ganz erstaunt, wie gut das dann am Ende geklappt hat. Mehr von ihm gleich. Ihr hört zu? Das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Die Corona-Zahlen in Deutschland, die gehen wieder nach oben. Am Wochenende ist die Zahl der Neuinfizierten auf bis zu 2.300 Fälle innerhalb eines Tages gestiegen. In einigen Gegenden und Städten ist die Entwicklung besonders besorgniserregend, zum Beispiel in München. Und hier hat die Stadt heute angekündigt, die Corona-Maßnahmen wieder deutlich zu verschärfen. Amelie Fröhlich aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Worauf müssen sich die Menschen in München jetzt einstellen?
Ja, zum Beispiel auf neue Kontaktbeschränkungen. Der Krisenstab hat entschieden, dass sich statt 10 jetzt nur noch 5 Menschen treffen dürfen oder Angehörige zweier Haushalte. Und das gilt sowohl für private Treffen als auch, wenn man sich zum Beispiel im Restaurant verabredet oder irgendwo im öffentlichen Raum, etwa im Park. Wenn die Zahlen so hoch bleiben, dann soll diese Regelung ab Donnerstag gelten.
Was sind sonst noch für Einschränkungen geplant?
Es wird eine Maskenpflicht geben auf bestimmten öffentlichen Plätzen und Straßen in München. Oberbürgermeister Dieter Reiter hat gesagt, dass das zum Beispiel auf dem Viktualienmarkt in der Innenstadt gelten wird, auf dem Marienplatz in der Fußgängerzone und der Einkaufsmeile Sendlinger Straße.
Dort allerdings gilt eine generelle Maskenpflicht. Das heißt, egal ob ich gehe, stehe oder sitze, ich muss Maske tragen. Wir müssen alles tun, um die großen Menschenansammlungen, die wir am Wochenende gesehen haben, insbesondere an verschiedenen Plätzen, künftig zu vermeiden.
Ja, die Maskenpflicht soll ab Donnerstag dann erstmal für eine Woche gelten, genauso wie alle anderen Maßnahmen. Und danach wird dann neu entschieden. Auch übrigens für private Feiern, denn auch hier gibt es einige Änderungen.
Wie genau sind denn da die Regeln jetzt?
Also an privaten Feiern in München dürfen in geschlossenen Räumen nur noch maximal 25 Menschen teilnehmen, im Freien bis zu 50. Ganz konkret geht es hier zum Beispiel um Hochzeiten, um Beerdigungen oder auch um Geburtstage. Für kulturelle oder Sportveranstaltungen gelten diese verschärften Regeln nicht.
Jetzt steigen ja nicht nur in München die Corona-Zahlen, auch in anderen Städten. Gibt es da auch schon Konsequenzen?
Ja, zum Teil. In Nordrhein-Westfalen gibt es zum Beispiel mehrere Städte, die sogenannte Vorwarnstufe überschritten haben. Das bedeutet, hier gibt es mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Da müssen Städte und Kreise mit dem Landeszentrum Gesundheit und der zuständigen Bezirksregierung konkrete Gegenmaßnahmen abstimmen. Den höchsten Wert hat hier in NRW die Stadt Hamm. Die 7-Tage-Inzidenz liegt hier bei 46,9. Wir erinnern uns, 50 ist ja der Grenzwert. Es sind viele Zahlen, aber es geht nicht anders in dem Zusammenhang. Deswegen müssen nämlich jetzt auch private Feiern ab 25 Gästen in Hamm vorher angemeldet werden. Und ab 50 Gästen sind die Feiern 3 Tage im Voraus genehmigungspflichtig.
Jetzt sind wir ja so richtig kurz vorm Herbst, ne? Also kältere Jahreszeit. Auch da werden dann wieder steigende Infektionszahlen befürchtet. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat jetzt eine Corona-Strategie eben für den Herbst vorgelegt. Wie sieht die aus?
Also Spahn plant unter anderem regelmäßige Corona-Reihentests in Altenheimen für Bewohner und für Beschäftigte. Und Besucherinnen und Besucher in Seniorenheimen, die sollen Antigen-Tests machen. Das sind Untersuchungen auf Antikörper und die liefern ein deutlich schnelleres Ergebnis als herkömmliche Corona-Tests. Sie sind aber auch nicht so zuverlässig, muss man sagen. Und deswegen seien sie auch nur als Ergänzung gedacht. Bei diesem Schnelltest, da soll es so nach etwa 20 Minuten ein Ergebnis geben. Und Spahn denkt auch darüber nach, dass diese Schnelltests zum Beispiel im Einsatz sein könnten bei Reiserückkehrern. Außerdem möchte der Gesundheitsminister zentrale Fieberambulanzen einrichten. Und was er damit meint, hat er heute Morgen im Interview mit dem Deutschlandfunk gesagt.
Entweder wirklich Anlaufstellen außerhalb der Praxen oder Schwerpunktpraxen mit Sprechstunden, wo alle, die typische Symptome haben für Grippe, Corona, Erkältung, dann gezielt hingehen, wo gezielt getestet wird, um herauszufinden, um welche dieser Erkrankungen geht es und wo man eben dann auch besonders geschützt ist, um dann nicht andere Patienten anzustecken.
Laut Spahn liegen Konzepte für solche Fieberambulanzen schon vor und so ähnliche Anlaufstellen gab es ja auch schon im Frühjahr, als die Corona-Zahlen ihren Höhepunkt hatten. Da wurden ja zum Beispiel Messehallen oder so zu Testzentren umfunktioniert.
Jens Spahn hat über neue Corona-Maßnahmen für den Herbst informiert und in München gelten ab Donnerstag wegen der gestiegenen Infektionszahlen neue Einschränkungen. Infos dazu von Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Marcel, haben die heute Beine wie Beton oder haben die Beine wie Beton?
Die haben Beine wie richtigen Stahlbeton.
Okay, also sehr, 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 sehr schwer. Die Tour de France, das härteste Radrennen der Welt, ist vorbei von Nizza nach Paris in 3484 Kilometern. Und ja, da kann man auch schon mal ein bisschen schwere Beine haben am Ende. Was von dieser Tour übrig bleibt, darüber habe ich gesprochen mit Marcel Kittel, der ist ehemaliger Radrennprofi. Marcel, du bist die Tour de France ja selber 9-mal mitgefahren, hast 14 Etappen gewonnen und auch mal das gelbe Trikot des Führenden angehabt. Du weißt also ganz genau, wie sich diese Tour anfühlt und wie sie abläuft. Eine Tour unter Pandemiebedingungen hast du aber eben auch noch nicht erlebt. Wir haben ja schon vor dem Start mit dir gesprochen, bevor es losging. Da warst du eher skeptisch. Was sagst du denn jetzt am Ende, wo es vorbei ist?
Ja, also ich glaube, die Tour hat sich zumindest dort gut vorbereitet. Die Covid-Pläne haben schon funktioniert. Das vielleicht, irgendwo auch unerwartete Moment war, als der Tourdirektor positiv getestet wurde auf Corona. Das war also schon einfach auch, glaube ich, in einer besonderen Situation nochmal so dieses i-Tüpfelchen. Aber insgesamt hat sich doch gezeigt, dass die Leute, die positiv waren, dann auch eben entsprechend aus dem Rennen ausgeschlossen wurden auf Zeit und ja, die Jungs auch bis nach Paris gekommen sind mit ihren Mannschaften.
Freust du dich denn dann auch darüber, also dass es eben auch unter diesen Umständen dann so gut geklappt hat?
Ja, ich glaube schon, dass damit ein gewisses Risiko eben auch verbunden war, so ein großes Event auch in Frankreich durchzuziehen. Und man hat ja parallel auch gemerkt, dass in den Nachrichten immer mehr Fälle wieder aufgekommen sind, was Corona anging, auch in Frankreich eben. Und dass die Tour es doch geschafft hat, sich dort so abzuschirmen, ist, glaube ich, erstmal vielleicht auch irgendwo eine Generalprobe für große Events gewesen. Aber ich glaube, dass da vielleicht dann doch auch die ein oder andere Prise Glück oder an der einen oder anderen Stelle dabei war, weil es lässt sich in so einem Maßstab auch tatsächlich nicht alles 100% ausschließen. Aber es hat eben doch geklappt und ja, da haben die Verantwortlichen gute Arbeit einfach geleistet scheinbar.
Wir haben eben schon mal über die schweren Beine gesprochen. Du hast gesagt, die sind schwer wie Betonstahl oder Stahlbeton, so rum war es, glaube ich. Ne? Heute am Tag 1 nach der Tour, was machen die Fahrer denn da eigentlich so? Also sind die total leer, jetzt nicht nur körperlich, sondern auch vom Kopf her? Ist da so ein großes Loch und verbrennen die jetzt erstmal 20.000 Kalorien nach oder was machen die?
Ja, also die meisten werden wahrscheinlich immer noch heimreisen, weil es ja dann doch der ein oder andere dann schwer hat, noch abends von Paris nach Hause zu kommen mit der späten Zielankunft dort auf der Champs-Élysées. Deswegen ist heute eigentlich normalerweise der Heimreisetag und ich glaube, das, was alle dann machen, ist entweder den Koffer zu Hause direkt in die Ecke werfen und erst übermorgen auspacken oder eben, wenn sie Glück haben, macht das die liebe Frau oder Freundin, aber ansonsten liegen sie alle auf der Couch und legen die Beine hoch und ich glaube, jetzt ist auch der Moment, sich mal aus dem Tiefkühlfach ein schönes, kaltes, großes Eis zu holen und die extra Kalorien nochmal wieder aufzufüllen.
Ich dachte, du sagst jetzt ein großes, kühles Bier oder so, das wäre jetzt eher so mein Gedanke gewesen.
Das kann natürlich auch sein. Aber viele fahren jetzt auch zur WM nächstes Wochenende, deswegen
Können die noch nicht ganz so reinhauen, verstehe. Gewonnen hat ja Tadej Pogacar, der kommt aus Slowenien, ist 21 Jahre alt und es ist der zweitjüngste Tour de France-Gewinner ever. Hattest du den auf dem Schirm vorher?
Ja, also, dass er ein Riesentalent ist, das war vorher schon klar. Er hat auch vorher schon wirklich einige Rennen gewonnen, auch Rundfahrten. Auf dem Level allerdings wie der Tour de France jetzt nicht. Und ich glaube, er hat da auch definitiv alle überrascht, als er dort im letzten Zeitfahren auf Etappe 20 nochmal diese über 2 Minuten auf Primoz Roglic, den bis dahin Führenden im Klassement, rausgefahren hat. Und das war schon eine richtige Hausnummer und damit hat er sich definitiv mehr als bekannt gemacht und auch was eben große Rundfahrten angeht. Also das war schon echt krass.
Wenn man so jung, so dominant fährt, da fragen sich ja schon einige Leute jetzt auch im Nachklapp und auch schon während der Tour, ob da eigentlich alles so sauber abläuft. Was denkst denn du dazu?
Ja, es ist schwierig, da von außen eine Einschätzung zu geben. Ich glaube, da wird jetzt auch ein bisschen Zeit vergehen. Da werden die ersten Mannschaften auch ihre eigenen Rennfahrer und deren Werte analysieren, um das irgendwie auch in Perspektive zu setzen. Letzten Endes gibt es natürlich auch Anti-Doping-Tests. Ich persönlich muss schon sagen, dass das eine sehr überraschende und eine sehr starke Leistung war. Ich will das jetzt gar nicht in irgendeine Richtung groß werten, aber wie gesagt, allein die Tatsache, dass das so ein Riesending war, dort nochmal so viel Zeit rauszufahren, das ist schon beachtlich gewesen und war in den letzten Jahren so noch nie zu sehen, muss man ehrlich zugeben.
Da hast du dich jetzt ganz diplomatisch verhalten, Marcel. Vielen Dank an dich fürs Interview und für deine kleine Bilanz hier von der Tour de France.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute haben sich die EU-Außenminister getroffen in Brüssel. Es ging nicht nur, aber auch um die Lage in Belarus. Die Außenminister wollten darüber entscheiden, ob Sanktionen verhängt werden sollen durch die EU gegen Mitglieder der Regierung in Belarus. Aber Zypern hat ein Veto eingelegt, deswegen gibt es noch keine Einigung. Am Donnerstag soll es dann den nächsten EU-Sondergipfel geben dazu. Der Grund, über Sanktionen nachzudenken, ist ja diese umstrittene Präsidentschaftswahl vom 9. August. Die EU erkennt zum einen das Ergebnis nicht an und verurteilt auch die Gewalt gegen die Demonstrierenden, die ja da seit Wochen auf die Straße gehen. Wir wollen wissen, welche Folgen es haben könnte für Belarus, wenn die EU eben versuchen würde, einzuwirken auf die Entwicklung im Land. Und ich habe darüber gesprochen mit Olga Drindova. Sie ist Belarus-Expertin der Forschungsstelle Osteuropa. Frau Drindova, die EU-Außenminister haben sich heute unter anderem auch getroffen mit der belarussischen Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja. Russland hat dieses Treffen als Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Belarus kritisiert. Wie bewerten Sie das? Wenn die EU versucht, Einfluss auf die Entwicklung in Belarus zu nehmen, tut sie damit etwas Gutes für das Land?
Ja, ich würde es tatsächlich wahrscheinlich eher nicht unbedingt als direkten Einfluss bezeichnen. Das ist ja eher eine wertenbasierte außenpolitische Reaktion der EU, die wir auch bei anderen Ländern kennen, auf den Aufruf der demokratischen Mächte in Belarus plus eigentlich auch eine direkte Reaktion auf die massive Verletzung der Menschenrechte und der beispiellosen Repression, die wir in Belarus gesehen haben. Eine andere Frage ist es natürlich, dass sich nur die EU, also nicht Russland, bereit erklärt hat, mit diesen neuen politischen Kräften in Belarus überhaupt zu sprechen. Also Russland erkennt sie überhaupt nicht an, genauso wie Lukaschenko. Und daher die Frage, ob was Gutes ist, wirklich schwer zu sagen. Also ich würde sagen, auf Menschenrechtsverletzungen soll man auf jeden Fall reagieren. Aber man soll es auch verstehen, dass Russland die Situation einfach geopolitisch wahrnimmt und das wird sich auch nicht verändern. Also jetzt EU-unabhängig sozusagen. Also EU und Russland haben einfach unterschiedliche Ansätze zur Außenpolitik. Das muss man als Fakt akzeptieren.
Welchen Einfluss könnte es denn haben, wenn die EU Sanktionen gegen Regierende in Belarus tatsächlich beschließt? Also wenn das kommt, wissen wir ja, Stand heute noch nicht. Aber was wäre, wenn?
Also wenn wir tatsächlich nur über diese persönlichen Sanktionen sprechen, die ja geplant waren, das bedeutet ja dann 20, vielleicht bis 30 oder 40 Personen, die für Repressionen und Wahlfälschungen verantwortlich gemacht werden, dann ist es für mich eher ein Solidaritätszeichen als ein Druckinstrument auf Lukaschenko. Er ist ja eher nicht bereit, sozusagen mit den neuen politischen Kräften zu sprechen. Und ich glaube, hätte man tatsächlich den Wunsch gehabt, Lukaschenko und belarussischen Eliten stark zu beeinflussen, dann hätte man tatsächlich sowas wie Wirtschaftssanktionen einführen können. Aber damit hat man immer das Problem, dass natürlich auch die Wirtschaft von Belarus schwächen kann und sie damit noch mehr von Russland abhängig. Eine andere Frage ist ja tatsächlich, und das wurde heute auch bei diesem Außenministertreffen betont, dass die Wahlen anscheinend nicht anerkannt werden, die Wahlergebnisse. Das ist was Neues in der EU-Außenpolitik. Vorher hieß es dann immer so, Wahlen waren nicht frei, aber die Wahlergebnisse nicht anerkennen, ist was Neues. Und was bedeutet das dann in der Praxis? Zum Beispiel werden ja Verträge, der Lukaschenko unterschreibt nach seinem Amtseintritt, die nicht mehr anerkannt von der EU. Das haben wir bis jetzt nicht verstanden. Das könnte Auswirkungen haben, aber auch, also nicht nur auf Lukaschenko, sondern tatsächlich auch auf belarussische Eliten, sogar auf Russland, falls Russland Lukaschenko dazu bringt, sozusagen diese vertiefte Integration zu unterschreiben. Das könnte interessant sein, aber wir haben bis jetzt nicht verstanden, was es denn in der Praxis bedeutet.
Da müssen wir also noch ein bisschen abwarten, was jetzt diese Praxis angeht. Wie kann die EU es denn überhaupt schaffen, also dass die Demokratisierung von Belarus unterstützt wird, aber eben auf der anderen Seite, dass man Russland nicht motiviert, in Belarus vielleicht sogar militärisch einzugreifen. Also das wurde ja zumindest von russischer Seite mal in Aussicht gestellt, dass man Belarus bzw. den belarussischen Präsidenten da unterstützen würde.
Ja, das ist schon wieder eine schwierige Frage, würde ich sagen. Also ich glaube, man soll es einfach akzeptieren als Tatsache, dass sich die EU und Russland einfach in unterschiedlichen Kategorien bewegen. Also Russland denkt vor allem geopolitisch und sieht Belarus als Teil des sogenannten russischen oder slawischen Welt, ja, versucht den politischen Einfluss zu Prozess zu kontrollieren. Und die EU versucht, wie sie kann, pro-demokratische Kräfte auch außerhalb der EU zu unterstützen, Solidarität zu zeigen, möglichst auf Kooperation zu setzen. Ich glaube, dass es allerdings zu einem militärischen Eingriff seitens Russland kommt, dann sehe ich das eher als nicht realistisch, mindestens heute, weil Russland einfach genug wirtschaftliche, politische und auch diese Softpower in Einflussinstrumente in Belarus hat. Und da braucht man erstmal keine offensichtlich militärische Aktionen. Dadurch würde Russland sogar die belarussische Gesellschaft für sich für immer sozusagen oder für lange verlieren, weil Belarussen sind ja immer noch meistens freundlich in Bezug zu Russland. Also das würde ich erstmal nicht erwarten.
Frau Drindorva, vielen Dank für Ihre Einschätzung, dass Sie uns ein paar Hintergründe noch geliefert haben. Olga Drindorva ist Belarus-Expertin der Forschungsstelle Osteuropa und wir haben sie interviewt in Deutschlandfunk Nova im Update.
Deutschlandfunk Nova Update.
Kennt ihr Uedem? Wisst ihr, wo das liegt? Ja. Ich auch nicht. Ich habe aber nachgeguckt. Uedem liegt in Nordrhein-Westfalen. Es ist überhaupt kein großer Ort. Da leben ungefähr 6000 Menschen. Aber irgendwie ist Uedem nicht nur klein, sondern auch groß. Denn die Bundeswehr hat genau da, in Uedem, ab jetzt ein Weltraumoperationszentrum. Ja. Die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die hat es heute eröffnet. Und wir fragen uns, deutsche Soldaten und Weltraum, wie passt das eigentlich zusammen? Was hat die Bundeswehr davor im All? Glücklicherweise haben wir unseren Weltraumexperten Michael Büker, der kann uns das alles erklären. Michael, was ist ein Weltraumoperationszentrum?
Ja, im Prinzip gibt es diese Einrichtung schon etwas länger. Die wurde 2009 eingerichtet und hieß bisher Weltraumlagezentrum, wurde jetzt umbenannt in Weltraumoperationszentrum, um zu zeigen, wie ernst man es mit dem Weltraum meint. Trotz des hochtrabenden Namens kann man im Prinzip zusammenfassen, da wird im Rahmen begrenzter Möglichkeiten geguckt, was im Weltall so passiert. Das betrifft zum Beispiel das Weltraumwetter, also natürliche Strahlung, die unterwegs ist, aber auch mögliche Kollisionen von Satelliten zum Beispiel mit Weltraumschrott oder mit einem oder theoretisch auch Kollisionen, die durch Waffensysteme hervorgerufen werden. Neu dazugekommen ist ein kleines, einigermaßen bewegliches Weltraumradar. Und dass das jetzt in Betrieb genommen wurde, ist auch der Anlass dafür, dass das umbenannt wurde. Und das kann Gegenstände im All verfolgen, zum Beispiel Satelliten oder Schrottteile.
Aber warum interessiert sich jetzt ausgerechnet die Bundeswehr dafür? Was ist für die spannend daran?
Die Bundeswehr sieht es als ihre Aufgabe, die Sicherheit des Weltraums als in Anführungsstrichen Arbeitsort für Satelliten oder Aufenthaltsort für Menschen anzuschauen. Die Beobachtung an sich ist schon sinnvoll, weil Kommunikation hängt davon ab, dass Satelliten funktionieren, Navigation auch, Wetterbeobachtung, Katastrophenhilfe. Für diese ganzen Sachen braucht man heute Satelliten. Die Radartechnik, die da zum Einsatz kommt, die hätte auch zivil einen großen Nutzen, vielleicht sogar einen größeren Nutzen. Die Bundeswehr betreibt selbst nur eine kleine Handvoll Satelliten für Kommunikation und für Spionage. Die Anbindung von dieser Technik an das Militär ist ein Signal der Bundesregierung, dass man die Militarisierung des Weltraums ernst nimmt und dass die Bundesrepublik mitspielen will, was alle anderen auch machen.
Es ist die Bundeswehr, glaube ich, schon auch ein bisschen stolz darauf, dass es jetzt dieses Weltraumoperationszentrum gibt und da ist auch ein neues Weltraumradar dabei. Was sollen das eigentlich alles können?
Ja, da sind jetzt zwei große Weltraumradare angeschlossen. Ein großes, fest installiertes bei Bonn, das heißt TIRA, und ein kleines, bewegliches, das heißt GESTRA, das steht jetzt in Koblenz. TIRA gehört zu den weltweit besten Weltraumradaren. GESTRA ist dagegen klein, halbwegs beweglich, also lässt sich mit einem gewissen Aufwand woanders hin transportieren, ist besonders kostengünstig und dafür immer noch enorm leistungsfähig. Und zusammen können diese beiden Systeme den Himmel absuchen und Kataloge erstellen von Satellitenbahnen oder von Weltraum. Traumschrott. Da muss man sagen, solche Kataloge gibt es an sich schon, vor allem von den Amerikanern. Dieser Katalog wird eigentlich von der ganzen Welt benutzt. Und einen allein deutschen Katalog von Objekten im Weltraum aufzubauen, wäre mühsam, würde sehr lange dauern und könnte gar nicht vollständig gelingen. Aber die Technik, die dafür benutzt wird, ist Weltspitze und man möchte sich unabhängig von den USA und deren militärischen Interessen machen. Das ist ja zum Beispiel auch mit dem Galileo-Satellitennavigationssystem schon passiert. Das ist eine europäische Alternative zu GPS und das will man jetzt auch bei der Weltraumbeobachtung.
Du hast schon gesagt, Michael, die Bundeswehr hat nur ein paar eigene Satelliten. Lohnt sich das überhaupt, in diesen Bereich zu investieren? Also kann die Bundeswehr im All eigentlich irgendwas ausrichten?
Also direkt selbst etwas ausrichten kann die Bundeswehr im All nicht. Sie hat keine geeigneten Raketen, keine Satellitenwaffen, keine Abwehrvorrichtungen im All. Salopp gesagt, die Bundeswehr kann nur hingucken und mit etwas Glück einer Kollision ausweichen, wenn sie bevorsteht. Um selbst das Weltall komplett zu überwachen, ist Deutschland zu klein. Ja, Deutschland ist einfach ein Fleckchen auf halber Höhe auf der Nordhalbkugel. Das reicht nicht. Die Beobachtung des ganzen Weltraums, wenn man alle Schrottteile und Satelliten und sowas erfassen will, die kann schon rein von der Physik her nur funktionieren, wenn man ganze Kontinente einbezieht. Das große Radar TIRA liefert schon lange auch Daten an die Europäische Raumfahrtagentur. Und Kleinradare wie das neue GESTRA würden sich auch hervorragend auf ganz Europa verteilen lassen. Ich würde sagen, Deutschland wird sowieso nie alleine eine Weltraummacht sein. Aber Europa selbst nutzt das All als internationaler Verbund schon sehr umfassend und könnte gemeinsam auch am meisten von dieser neuen Technik profitieren.
Heute ist das neue Weltraumoperationszentrum vorgestellt worden von der Verteidigungsministerin. Wozu es gut ist, was da alles gemacht wird, das hat uns Astrophysiker Michael Bücker erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, okay, das ist so ein bisschen Shishi, aber hey, wenn es angeboten wird, warum eigentlich nicht? Ihr kennt das vielleicht vom Italiener, da kommt der Koch oder die Köchin manchmal auch gerne an den Tisch und dann schlonzen die so die frische Pasta einmal durch den Parmesanleib und erst dann kommt sie auf euren Teller. Oder im Steakhouse, da wird das Steak dann direkt am Tisch gebraten, ist auch ganz nett. Ein Café in London, das bietet jetzt an, dass der Kaffee ganz, ganz frisch direkt am Tisch gebrüht wird. Inklusive Zugucken kostet dann eine Tasse Kaffee rund 55 Euro. Uff, also 55 Euro für eine Tasse Kaffee. Das klingt dann doch ein bisschen übertrieben teuer. Fragen wir mal nach, ob das auch so ist. Und zwar bei Thomas Feyer, der ist Kaffeesommelier. Thomas, ist es übertrieben oder nicht?
Übertrieben ist es auf jeden Fall. Also Kaffee ist grundsätzlich natürlich eine ganz feine Sache und kann auch mal ein paar Euro mehr kosten, aber irgendwann ist es dann nur noch Show. Und bei 55 Euro, sorry, da bin ich raus.
Da wärst du auch raus, obwohl du ja der Profi bist, ne? Wir gucken uns vielleicht mal diesen Kaffee an. Also er ist teuer, ja. Das sind wohl spezielle Bohnen, also äthiopische Kaffeebohnen, geröstet, die den Wettbewerb Cup of Excellence gewonnen haben. Kann es sein, dass das mit dieser Sorte zusammenhängt, dass dieser Kaffee so wertvoll und am Ende dann auch teuer ist? Oder auf was kommt es an?
Natürlich sind so Cup of Excellence Kaffees wirklich teuer, also auch teuer im Einkauf. Und da kann es durchaus mal passieren, dass man irgendwo schon für den Rohkaffee 100 Euro oder ähnliches pro Kilo bezahlt. Mhm. Also das wäre dann wirklich bei den absoluten High-End-Kaffees. Jetzt darf man aber natürlich nicht vergessen, dass so ein Tässchen Kaffee maximal 10 Gramm sind. irgendwo macht es dann auch keinen Sinn mehr. Das ist einfach deutlich zu viel.
Die Macher, die werben damit, dass der Kaffee in einem Glasfilter im 60-Grad-Winkel gebrüht wird mit optimaler Tropfgeschwindigkeit und 3 Minuten Blooming-Phase am Ende. Sorry, ich höre dich auch schon ein bisschen kichern, glaube ich. Ne?
Absolut.
Macht das den Kaffee wirklich leckerer oder ist das so viele Worte um nichts eigentlich? Ich will dem Kaffee nicht Unrecht tun, bitte nicht falsch verstehen.
Nein. Aber so ein ganz normaler Porzellanfilter, den man irgendwie von den Großeltern ausgeliehen hat und vergessen hat zurückzugeben oder vom Trödelmarkt, gibt das perfekte Ergebnis im Endeffekt raus. Und wenn dann hinterher irgendwo am Winkel nochmal auf 60 Grad genau eingegangen wird, handgeschöpftes japanisches Filterpapier verwendet wird und so weiter, das bringt dann auch nicht mehr viel.
Mein Eindruck von dir ist jetzt, Thomas, dass du sagst, also es ist schön, wenn die Sachen alle frisch sind und wenn man es für den Kaffee so gut macht wie möglich, aber dann ist auch irgendwann mal Ende mit der Geschichte.
Das ist richtig. Man bekommt einen absolut hervorragenden Kaffee, bekommt man gekauft für, ich sag mal, so rund 20 bis 30 Euro das Kilo und das können auch mal noch ein paar Euro mehr sein, wenn man ein bestimmtes sehr, sehr knappes Produkt hat, aber dann danach ist es wirklich nicht mehr wirklich für die Qualität. Also wenn ich hier von solchen Preisen höre, dann ist es nicht mehr meine Welt.
Thomas, danke dir für die ehrliche Einschätzung hier in Deutschlandfunk Nova im Update. Thomas Schwäher ist Kaffeesommelier und wir haben mit ihm gesprochen über den Sinn und Zweck, eine Tasse Kaffee für 55 Euro anzubieten. Er sagt, ist Quatsch. Meine Meinung in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.